Ja, wir sind immer noch bei Adam, wo bist du? Und wir haben diese Herausforderung Gottes an uns, Adam, wo bist du? In unsere Beziehung zu unseren Frauen. Und gerechterweise wird manch einer sagen, ja, und was ist mit denjenigen, die keine Frauen haben, beziehungsweise noch keine Frau haben? Das zeigt sich eigentlich, dass diese Frage, Adam, wo bist du in deiner Beziehung zu deiner Frau, eben nicht alles ist. Und Jörg hat das vorletzte Mal, glaube ich, gesprochen über Adam, wo bist du in deiner Beziehung zu deinem eigenen Körper? Wie gehst du damit um? Wo bist du da? Wo stehst du? Nicht nur in deiner Beziehung zu deiner Frau, sondern zu deinem eigenen Körper. Und diese Fragen sind alle wichtig und ich finde es sehr wertvoll, dass wir hier sehr offen und ehrlich mit diesen Fragen umgehen. Und hoffentlich nicht nur, wenn wir hier zusammensitzen, sondern auch in unserer Beziehung zueinander. Das ist wichtig, dass wir, wenn wir vorankommen wollen, wenn wir wachsen wollen, müssen wir offen und ehrlich miteinander sein, auch im persönlichen Gespräch, und es nicht scheuen. Solche Fragen scheuen. Jörg und ich arbeiten eigentlich sehr eng, immer enger zusammen im Dienst hier in der Gemeinde. Und wir bewegen viele Fragen zusammen auf eine Weise, die ich eigentlich das zuvor nicht getan habe, weil es nicht in dem Maße gefordert wurde. Aber jetzt, wo Veränderung kommt, das ist nötig für die Gemeinde, für Jürgen, für mich, dass wir offen reden über nicht nur die schönen Dinge des Lebens, sondern die Dinge, die uns persönlich Probleme machen, Jürgen und mir. Und auch in unsere Beziehung zu Geschwistern in der Gemeinde. Da wo, und normalerweise geht es um die Dinge, die uns, wie gesagt, Mühe machen, wo wir Mühe haben, wo wir zu kämpfen haben, nicht nur mit uns selbst, sondern wo wir sehen, dass Dinge im Weg stehen, Dinge der Gemeinschaft oder die Gemeinschaft stören. Und überall, wo die Gemeinschaft im Gottessinne nicht so ist, wie es sein sollte, dann müssen wir in der Liebe, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit die Sache angehen. Und das ist eine Aufgabe, die wir alle als Männer haben. Wie gesagt, in der Beziehung zu unseren Frauen, wir sind dran. In der Beziehung zu unserem eigenen Körper, zu unserer Art, mit unserem Körper umzugehen, aber auch zuerst und vor allen Dingen, meine ich, und das ist das, was zuerst im Text angesprochen wird, wo diese Frage gestellt wird, wo bist du, Adam? Adam, wo bist du? Geht es eigentlich in die Beziehung zwischen Gott und Mensch? Wenn das nicht stimmt, kriegen wir alles andere nicht in den Griff. Wenn wir das in den Griff haben, klappt alles andere. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn er sagt, halte das erste Gebot und das andere flutscht alles. Liebe Gott, deinen Herrn vom ganzen Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst und alles andere wird sich fügen, es wird klappen, es wird gehen, wenn wir nur das können. Und aus diesem Grund wollte ich zurück zu dieser Stelle, die wir mindestens einmal gelesen haben in den letzten Wochen, Monaten. Ich habe wenig Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ich komme auch aus der Mission wieder zurück in der Gemeinde und das ist eine Umstellung, nicht nur sprachlich für mich, sondern aber auch gedanklich. Die Lasten, die Sorgen sind ganz andere gewesen, die Herausforderungen, 3 Wochen, Peter lacht schon, erkennt das auch und Markus auch. Da muss man erst umschalten. Wer war das? Rainer Kirstein heute Morgen erzählte mir, wie das so ist. Laut Forschung mit Internet, mit Handys, SMS, Informationen über die moderne Technologie, ne? Wie sehr wir uns damit beschäftigen am Tag und wie sehr wir abgelenkt werden und wie schwer das ist für den Menschen, verschiedene Dinge parallel zueinander zu machen. Wie lange es dauert, nachdem du im SMS drin gewesen bist, wieder zurück zu deiner Arbeit, die du tust täglich, wie sehr diese Dinge Menschen ablenken und der normale Ablauf des Tages stören. So ist es auch im Reich Gottes. Es ist nicht mehr so einfach, wieder zurück zu der Verkündigung am Sonntag. Schwach. Die Welt um uns herum ist so groß und stark geworden und der Mensch ist so schwach geworden. Er kommt nicht zurecht und deswegen landen wir Menschen nicht mehr so selten in Krankenhäuser, weil wir das alles nicht verkraften mit dem Ganzen nicht mehr umgehen. Wir sind nicht mehr in der Lage. Wir sind schwach. Ein kleiner Haufen. Und Gott sieht das und empfindet mit uns. Das ist ein Gedanke, das mir geholfen hat in der letzten Zeit, wo wir auch in unserer Verantwortung in der Gemeinde mit uns selbst enttäuscht sind, mit anderen enttäuscht sind und sehen eigentlich, wie viel wenig Zeit da ist fürs Reich Gottes. Das ist eine Zeit, das einfach hart ist. Schwach, aber dennoch treu. Es kommt auf die Treue an. Auch in unserer kleinen Kraft lassen wir los, nicht los und bleiben dran. Wichtig ist aber, dass wir in unsere Überforderung und Herausforderung, dass wir dranbleiben mit dieser kleinen Kraft, die wir noch haben, dass wir einfach nicht loslassen, dass wir dennoch kommen. Zentrum des Ganzen ist Christus selbst, Gott selbst, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und es ist wichtig, dass wir zuerst und vor allen Dingen auf diese Beziehung konzentrieren, die Beziehung zu ihm. Und wir lesen einfach noch mal diese Verse in Kapitel 3 von 1. Buch Mose ab Vers 9 oder ab Vers 8. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Gott wusste genau, was passiert war. Er war dabei und hat es gesehen. Das Vergehen, die Übertretung, die Sünde, die hat er gesehen. Und hätte logischerweise das sagen können, was wir normalerweise sagen würden, sofort, was hast du da gemacht? Wie konntest du? Hab dich so schön gemacht, gut und rein, dich so reichlich beschenkt. Ich habe dich zum Herr und Herrscher über allem gemacht, was ich geschaffen habe. Wie konntest du? Was hast du da bloß gemacht? Tut er nicht. Er sagt, wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Ich vermisse dich. Er verschwindet kein Gedanke an Schuldzuweisung. Er trägt nicht nach. Er sieht nur, dass etwas dazwischen gekommen ist und will wissen, wo sein Freund ist. Wo bist du, Adam? Weißt du nicht, wie es dir geht in Beziehungen? Wir suchen ja alle nach Beziehungen, da kommen wir nicht raus. Bewusst oder nicht bewusst, suchen wir nach Beziehung und in der Suche nach Beziehung suchen wir auch nach Halt, Hilfe, Geborgenheit. Mehr als das, wir suchen nach den Sinn und nur da ist es eigentlich zu stillen, diese Suche, und nur da kann sie erquickt werden, diese Suche in Freundschaft, die Freundschaft mit Gott. Was ist für uns Religion? Die christliche Religion, wenn man es so nennen will, ist anders als Hinduismus, Buddhismus, Islam oder irgendeine andere Religion. Im Christentum ist Religion oder würde Religion bedeuten Freundschaft. Der ganze Sinn und Ziel von der Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott, das gestört wurde hier an dieser Stelle durch Sünde, ist eine Freundschaft wiederherzustellen. So wie wir in unserer Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit einen Freund suchen, so sucht auch Gott eine Beziehung zu uns. Das ist das, was er will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Diese Sehnsucht ist dieselbe. Und Gott hört nicht auf zu suchen, bis er gefunden hat. Er nennt seine Jünger seine Freunde. Überall im Neuen Testament ruft Jesus auch und sagt, Freund. Sogar in dieses Wort Mensch ist diese Bedeutung mit eingebettet. Mensch und Freund. Gott oder Jesus nennt seine Jünger Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und er begründet das. Lass uns mal gucken. In Johannes 15. Und wie wir es alle bereits schon wissen, weil ich das immer wieder hole, immer wieder sage, Johannes ist dieser Jünger, der ganz stark die Beziehung sucht, die Freundschaft mit Gott. Und da ist er für uns ein Vorbild. Und interessanterweise ist es Johannes, der hier uns erzählt von diesem Vorfall oder dieser Situation. In Johannes 15, Vers 9 lesen wir, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Die Liebe meines Vaters für mich und meine Liebe für meinen Vater ist genau dieselbe, sie ist gleich wie meine Liebe für euch. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meine Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seine Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich drehe dieser Satz gerne um, weil ich das auch, es hilft mir, es zu verstehen. Wie weiß ich, ob ich Jesus liebe? Nicht gefühlsmäßig, sondern ganz objektiv. Wie weiß ich, dass ich Jesus liebe? Ich weiß, dass ich Jesus liebe, indem, dass ich das tue, was er will. Da wird meine Liebe für ihn sichtbar. In mein Gehorsam, mein Herzenswunsch, ihm zu gefallen, da wird die Liebe sichtbar. Und wenn sie da ist, dann liebe ich ihn. Eine reife, bodenständige, nicht nur plausible, sondern tastbar, sichtbare Liebe. Sie ist in der Tat wahr. Besteht kein Zweifel. Ich weiß, dass ich Gott liebe, weil ich das tue, was er von mir erwartet, was ihm Freude macht, was ihn glücklich macht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch gesagt. Kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und euer Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinen Namen es auch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Hier spricht Jesus über dem, was deutlich wird, in der Beziehung von Gott zu seinen Mitmenschen, hier in 1. Mose. Wo bist du, Adam, wo bist du, mein Freund? Ich vermisse dich. Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Freundschaft ist etwas, was man lernen muss. Freundschaft ist auch etwas, was wächst. Das ist ein Prozess. Etwas, was man sich zwischen Menschen zumindest in Geduld und in der Liebe erarbeiten muss. Ich habe Freunde und Freunde. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Freunde, denen kann ich alles sagen. Sie braucht keine Furcht, keine Hemmschwelle. Kann mich öffnen. Und das sind meine besten Freunde. Weil ich alles mit denen teilen kann, was ich habe. Das Gute, aber auch das Böse, das, was mir Mühe macht. Ich weiß, ich kann es ihnen sagen, ich kann es ihr sagen und sie erträgt es. Adam sagt, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Diese Angst, das ist hier keine Gottesfurcht, sondern diese Angst in der Beziehung zwischen Gott und Menschen ist gekommen anhand von Sünde, Übertretung. Ich hörte dich, sagt er. Also Adam hat schon kapiert, als Gott rief, worum es geht. Gott musste da keine lange Erklärung, kein Seminar zum Thema Sünde machen. Musste ihm auch nicht erklären, wo er gefallen ist. Er wusste das ganz genau. Er musste sagen, Adam, wo bist du? Da war es sofort da. Kennt ihr das? Wir wissen es ganz genau, der Heilige Geist zeigt es uns. Also, Gott spricht ein klares Wort. Und wir wissen ganz genau, was er meint. Und fürchten uns. Bekommen Angst, weil wir meinen, dass, ja, wer versagt hat, das weiß der Mensch, wird bestraft. Da ist ja das ganze Problem der Angst. Angst entsteht aus Versagen, aus menschlichen Versagen, aus Angst heraus, aus der Sünde heraus. Wo keine Sünde ist, ist auch keine Angst vorhanden. Etwas, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus, die Befreiung von der Sünde. Wir sind seine Freunde, wir sind keine unreine Sünder mehr, sondern wir sind seine Freunde. Aber das, diese Grundlage, die er uns geschenkt hat, müssen wir pflegen. Wir müssen ständig in der Reinigung stehen vor ihm. Ständig Sünde bekennen. Das hat er uns doch gelernt, ein Vater unser, oder? Oh. Ist eine gute Gewohnheit. Ständig so zu beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott muss mich ständig daran erinnern, dass ich das nicht vergesse, dass ich ein Sünder bin. Dass ich versagt habe und versage. Wo bist du, Adam? Adam fürchtet sich. Und Gott sagt ihm ganz deutlich, da ist was. Etwas, was unsere Freundschaft, unsere Beziehung stört. Ich glaube, dass es Christen gibt, dass es Geschwister gibt, die glauben, ihr Leben lang bis zum Sterben und irgendwie durch Gottes Gnade erlöst werden, aber diese Freundschaft nicht kennen, nie geschmeckt haben. Weil verborgene Sünde da ist. Uneinsichtigkeit. Mangel an Bewusstsein dafür, dass wir nicht nur einmal versagt haben, sondern dass wir tagtäglich versagen. Und dass wir nicht nur gestern und heute versagt haben, sondern dass wir morgen versagen werden. Dass wir aus Vergebung in Vergebung eine freundschaftliche Beziehung zu Gott pflegen können. Aber nur dadurch, alles, wenn diese Einsicht nicht da ist, dass wir versagt haben, dass wir uns versündigt haben, dass wir es getan haben auf schreckliche Weise, die Erkenntnis darüber, wie tief ich gefallen bin, ist unheimlich wichtig in meiner Beziehung zu Gott. Ich muss es zulassen. Ich muss begreifen, wie sehr ich versagt habe. Und je tiefer wir das erkennen und begreifen, je tiefer die Beziehung zu ihm wird, je tiefer die Freundschaft wird und wie stärker die Freundschaft wird. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verstecke ich mich. Er sieht seine Nacktheit, seine Unreinheit vor Gott. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Sein Gewissen hat ihm das gesagt. Das Neue Testament sagt, dass das Gesetz letzten Endes in unser Herzen geschrieben ist. Wir wissen das als Menschen. Es muss uns, wie vorhin gesagt, keiner einen langen Vortrag halten. Der Geist Gottes sagt uns im Herzen, wo und wie wir versagt haben. Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Hier ist der Mensch bereits schon gefallen, er hat bereits schon gesündigt. Vor der Sünde war der Mensch gut, göttlich. Und Gott konnte eine ganz normale freundschaftliche Beziehung zu Adam und Eva pflegen. In Bruchteile aber von Sekunden ist alles zusammengebrochen. Und der Mensch ist so tief gefallen, dass er nicht mehr in der Lage ist, eine offene Beziehung zu Gott zu pflegen. Der Mensch, der gefallene Mensch, der in der Sünde hängt, ist feige. Das ist das, was wir hier eigentlich bei Adam zuerst sehen. Das Erste, was er eigentlich deutlich zeigt, ist, dass er nicht bereit ist, die Verantwortung für seine Sünde zu übernehmen. Das Weib, das du mir zugesellt hast, du hast sie mir gegeben, du trägst die Verantwortung für dem, was geschehen ist. Du hast sie mir gegeben. Und da war ich es nicht, sondern es war sie. Also ihr beide habt versagt, ihr habt was falsch gemacht. Und sie gab mir und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Wieder zurück zu dieser Frage, die so wichtig ist in unserer Beziehung zu Gott, in unserer freundschaftlichen Beziehung zu Gott. Was kommt dazwischen? Sünde. Wie sieht dieser Charakter der Sünde ist? Charakterlosigkeit. Wir sehen, wie der Mensch nicht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen für dem, was er getan hat. Er schiebt die Verantwortung vor sich. Das ist die Natur der Sünde, macht die Sünde so letzten Endes so gefährlich für uns, dass Sünde in sich selbst uneinsichtig ist. Adam und auch Eva, die ja Adam unterordnet ist, unter seine Geborgenheit lebt, reagiert auf erbärmliche Weise, feige, unsachlich. Wir sind nicht objektiv im Umgang mit unserer Sünde. Neulich habe ich einmal wieder mit jemandem gesessen, er zusammengebrochen ist und gesagt hat, oder ich sage lieber nicht, was er gesagt hat, seine Sünde einfach und sein Versagen so klar formuliert hat, er gesagt, danke Jesus, das ist dein Licht. Du hilfst und segnest meinen Bruder durch dem, dass er die Sache jetzt wirklich nach so vielen Jahren beim Namen nennt. Jetzt ist die Sache klar. Am nächsten Tag klingelt das Telefon und am anderen Ende des Telefons ist dieser selber Bruder und er sagt zu mir, Peter, ich wollte mich bedanken für das Gespräch gestern. Ich habe mich so gefreut, aber viel zu schnell. Dann gleich nach diesem Satz kam der zweite und er hat gleich alles relativiert. Nur ein paar Stunden vergangen. Die Erkenntnis war so klar. Sie war wirklich vom Heiligen Geist gegeben. Und da war so eine Freiheit und so eine Freude in unserer Beziehung auch zueinander, weil es unsere Beziehung zueinander belastet hatte. Aber am nächsten Tag ist mein lieber Bruder wieder zurückgekehrt zu dem, was er ausgekotzt hat. Aus Angst heraus, Mangel an Vertrauen, aus Stolz, aus Selbstgerechtigkeit wird alles wieder relativiert. So ein Verhalten betrübt unsere Beziehung zu Gott, unsere Freundschaft. Das geht nicht. Feige, unsachlich, unlogisch. Ja, es ist letzten Endes, solchen Umgang mit Sünde ist unverantwortlich. Denn es trägt dazu bei, ist das richtig auf Deutsch, dass diese Freundschaft zum Vater, diese Freundschaft zu Jesus, diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist betrübt wird, immer wieder. Er will dein Freund sein. Er will mein Freund sein. Und diese Freundschaft, die er uns anbietet, ist eine echte, wahre Freundschaft. Sie ist nicht weniger, nur weil es Gott ist, sie ist nicht weniger, als es mit unserer Frau ist oder unser bester Freund oder unsere beste Freundin. Es ist viel, viel mehr. Wir denken immer, ja Menschen, wir verstehen uns gut, wir sind ja alle Menschen, aber Gott, der ist so groß, heilig, mächtig, er versteht uns nicht, aber was wird uns gesagt in Hebräer? Er versteht uns. Er ist unser Freund. Er ist uns gleich geworden in allen Versagen und Unzulänglichkeiten. Er kennt die alle. Unsere Grenzen, unsere Schwächen, unsere Sünde. Es gibt Allernächste, die uns ins Verderben bringen. Es gibt Freunde, die uns in den Stich lassen. Es gibt Freunde, die später zu Feinde werden. Das lässt auch Gott zu. Aber es gibt einen Freund, der dir näher ist als dein Bruder, als der Mensch, der dir ganz nah ist. Ich hatte einen Bruder und ich habe einen Bruder und da wir als Familie sehr einfach leben müssten, als Missionarsfamilie, als Missionarskinder, haben wir ziemlich alles geteilt, was es gab. Es gab kein extra Zimmer, es gab kein extra Bett, es gab nicht einmal extra Bettwäsche. Ich habe im selben Bett, unter derselben Decke geschlafen wie mein Bruder. Mein Bruder wusste ganz genau, wie lange ich im Bett war, wann ich nachts verschwunden bin, um meine Freundin zu besuchen. Er wusste ganz genau, wann ich dumme Dinge getrieben habe unter der Bettdecke. Wir hatten eine Decke, ein Bett und ein Zimmer. Und wir waren uns sehr nah. Und wir waren auf viele Weise Freunde, gute Freunde und schlechte Freunde. Ich habe für ihn gelogen und betrogen und er hat es für mich getan. Ich habe ihn verteidigt in der Schule und er hat mich verteidigt. Und das hat sich sicherlich durch die Jahre verändert, durch dem, dass wir jetzt nun schon viele Jahre weit auseinander sind. Aber mein Bruder war mir sehr nah und er ist mir ein guter Freund gewesen. Heute ist Gabi da. Die Beziehung ist ähnlich. Wir teilen alles, was wir haben, miteinander. Wir sind gute Freunde. Und je mehr ich mir Gabi öffne, je tiefer die Freundschaft wird. Und je offener und ehrlicher wir miteinander leben vor Gott, die tiefer die Freundschaft wird. Und diese Freundschaft, sie ist nicht meine Frau, sie ist nicht jemand, durch den ich Kinder gezeugt habe, sie ist nicht jemand, der meine sexuelle Lust befriedigt hat. Nein, sie ist zuerst und bei Weitem und vor allen Dingen meine Freundin. Wir teilen alles zusammen, Freude und Leid. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Mensch gibt, der mir näher sein kann als mein Bruder damals oder meine Frau heute. Die Bibel sagt mir aber, und ich habe Sex mit meiner Frau gehabt früher. Wir haben alles geteilt und wir haben Kinder, sie gehören uns. Das sind ihre Kinder und meine Kinder. Das verbindet uns unheimlich stark, dass wir zusammen Leben gezeugt haben. Dennoch muss ich sagen, und deswegen habe ich dieses Thema, mich für diesen Thema Freundschaft heute Morgen entschieden. Gibt es jemand, der mir näher ist als Gabi? Ich fange an zu begreifen, dass er nach mir fragt. Adam, wo bist du, mein Freund? Ich vermisse dich. Ich habe dich gezeugt, weil ich dich liebe. Und ich habe meinen Sohn gegeben, und das steht als Beweis da, weil ich dich liebe. Du bist mein Freund. Denn es gibt kein anderer, da sagt Jesus selbst, der so viel geben würde, wie Gott es gab, für seine Freunde. Bist du sein Freund? Hast du eine freundschaftliche Beziehung zu Jesus? Oder ist er nur Gott? Ist er dein Schöpfer? Ist er dein Erlöser? Das kann alles sein. Ohne dass er dein Freund ist. Jemand, mit dem du alles teilst und das kannst, weil er gelitten hat an allen Dingen. Er versteht dich. Und deswegen sagt er, nachdem du gesündigt hast, komm, mein Freund, bring's in Ordnung. Ich will dich reinigen. Ich will dich befreien. Wir wollen miteinander wandeln in der Freude und in Freiheit. Und wenn das nicht Alltag für uns ist, verpassen wir das Wesentliche am christlichen Leben. Es ist wirklich so. Christsein ist mit Christus leben, ist mit ihm wandeln. Ist alles bei ihm abladen, was wir nicht tragen und ertragen können. Und er tut es so gern, nur wir sind so stolz, oder? Wir wollen es alleine schaffen. Jesus, du nennst uns Freunde. Hilf uns, dass es auch zu unser Bekenntnis wird. Dass wir kapieren, es ist keine Religion wie alle anderen, sondern es ist eine Freundschaft zwischen Gott und den Menschen. Im Christentum wird diese Freundschaft wiederhergestellt, das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir danken dir, dass du, obwohl du Vater bist, du bist Freund. Obwohl du Erlöser und Schöpfer alles, allem bist, was wir sehen. Obwohl du uns geschaffen hast, du bist dennoch unser Freund. Hilf uns, dass wir diese Liebe sehen. Diesen Verlangen, den du hast, eine Freundschaft zu uns zu pflegen. Und lösch alles andere durch dein Blut, auch die Angst, auch die Mangel an Konsequenz, den Mangel an Mut, alles, was so im Weg steht. Am Ende ist es alles Mangel an Glauben, Gottvertrauen, das im Weg steht, Herr. Lösch du das aus, befreie du uns. In eine Freundschaft hinein, das nicht nur unser Leben erfüllt, uns befriedigt, sondern ein Leben, das andere zum Segen wird. Schenkt, dass unsere Freunde sehen und erkennen können in unser Leben, dass wir deine Freunde sind, unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Kollegen, unsere Nachbarn. Wir danken dir, dass du die Feindschaft zwischen Mensch und Gott, Sünde, ausgelöscht hast und dass wir jetzt nun Zugang haben zu dir, um mit dir zu wandeln und mit dir Gemeinschaft zu haben. Stärke du uns im inwendigen Menschen durch diese Freundschaft, die einzige Freundschaft, die uns erquicken kann. Still du unser Hunger und Durst nach Gemeinschaft, nach Austausch und schenk, dass all dem, was wir tun und sagen, Frucht ist aus dieser Freundschaft heraus und nicht Werkgerechtigkeit und Abmühen, sondern ein Ausdruck der Kraft und der Freude, die aus unserer Freundschaft zueinander, deine zu uns und unsere zu dir, Jesus, und zum Vater und zum Heiligen Geist, ist und nichts anderes, Herr. Wir danken dir, dass du uns Freunde genannt hast, als wir noch Feinde waren. Interessanterweise sagt Jesus in der Situation beim letzten Mal zu Judas, Freund, was hast du vor? Ich glaube, dass Jesus das gemeint hat, dass er Judas geliebt hat, dass für ihn Judas sein Freund war. dass er ihn so geliebt hat, dass er ihn nicht als Feind gesehen hat, sondern Freund. So machst du uns deutlich, Herr, dass es nichts gibt, das uns trennen kann von dieser Liebe, von dieser Freundschaft, die von dir ausgeht. Herr, wir preisen dich und danken dir dafür. Bitte hilf uns, dass wir es annehmen, dass wir als Männer auch bereit sind, da weich zu werden, offen zu werden, uns helfen zu lassen, wo wir meinen, dass wir stark sind.